Der Anlass für unser Gespräch ist ja ein Buch, das du geschrieben hast. Ein Buch, das allerdings vor fast schon 30 Jahren erschienen ist. Im Knotenpunkt des Weltverkehrs, Herzfelde, Hartfield, Gross und der Malik Verlag. Über dieses Buch und über den Malik Verlag wollen wir sprechen. Und mich würde zunächst erstmal interessieren, wie ist es damals eigentlich zu diesem Buch gekommen? Also was war dein ursprüngliches Interesse, da auch dieses Buch zu schreiben?
Ja, das war eigentlich, wie sich das für Malik gehört, ein Zufall. Ich war gerade nach meinen 3 Jahren Arbeitsplatzbindung bei der Liberaldemokratischen Zeitung in Halle entlaufen, und zwar in Richtung Börsenblatt Leipzig. Und im Jahre 1987 stand das 750-jährige Jubiläum von Berlin im Raum. Da mussten wir ein Sonderheft machen. Und ja, da wollte ich mir natürlich irgendwie einen schönen Einstieg machen, wusste erst nicht so richtig was, aber dann kriegte ich den Tipp, guck dir doch mal diesen Ur-Berliner Malik Verlag an. Und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen und fand, ja, wie rotzfrech die Jungs da eigentlich rangegangen sind und mit welcher Intelligenz und auch mit welcher Nachhaltigkeit, also ein Großteil der Malik-Bücher kannst du ja bis heute noch lesen. Und habe dann aber festgestellt, dass man so irgendwie eine zusammenfassende Geschichte dieses Malik-Verlags nirgendwo kriegt. Man kriegt eine Hartfield-Biografie, man kriegt jede Menge Essays von Herzfelde, man kriegt jede Menge Sekundärliteratur, aber nichts Zusammenfassendes, was diese wunderbare Verlagsgeschichte, die zum großen Teil natürlich aus Legenden, die Wieland Herzfelde selbst in die Welt gesetzt hat, bestehen, gab es einfach nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, das machst du. Und ich hatte das erste Kapitel vom Buch eher fertig als mein Artikel und hatte dann das Glück, beim Börsenblatt zu arbeiten, wo man natürlich mit der ganzen Verlagsbranche zu tun hat. Ich fragte Eberhard Günther vom Mitteldeutschen Verlag, der noch bei Herzfelde studiert hat, ob ihn das Buch interessieren würde. Interessierte ihn, ich kriegte ein Stipendium. Gerd Wunderlich als einer der renommiertesten Buchgestalter der Welt wurde rangesetzt und es sollte ein riesengroßer Bildtextband werden. Der es dann nicht wurde, da kam die Wende dazwischen und Gerd Wunderlich rief mich eines Abends an und sagte, du, ich soll ein Taschenbuch ohne Bilder draus machen. Das habe ich dann untersagt. Und irgendwann kam Elmar Faber auf mich zu, der das Glück hatte, dass sein Sohn, der heutige Verleger Michael Faber, einer der Erstleser des Manuskripts war und von dem Projekt wusste. Und er sagte, ich möchte eine neue Sachbuchreihe machen. Da würde mir der Malik ganz gut reinpassen. Wir haben ja sonst auch alles von Herzfelde. Und Buchgestalter wird Jürgen Seuss, auch einer der weltbesten Buchgestalter. Ja, und so wurde es dann. Leider wurde Elmar Faber dann kurz bevor das Buch erscheint aus seinem Verlag von Bernd Lunkewitz rausgeschmissen, sodass wir Seuss und ich die letzten Korrekturen irgendwie ja, auf den Bierdeckel geschrieben haben und so relativ treiben konnten, was wir wollten. Aber kein Mensch hat in der Zeit natürlich dran gedacht, irgendwie die Bildrechte von Gross einzuholen. Und wenn man Gross Estate kennt, weiß man, dass das nicht unterhaltungssteuerpflichtig ist, sich mit denen anzulegen. Also habe ich Peter M. Gross einen Brief nach Amerika geschrieben und ihm dargelegt, was passiert ist. Kriegte keine Antwort, kriegte wieder keine Antwort. Und nach ein paar Monaten klingelte bei mir zu Hause das Telefon und Peter M. Gross dran und sagt, ja, ich bin die ganze Zeit in Deutschland, tut mir leid, meine Frau hat mir ihren Brief nachgeschickt und ich habe ihr Buch zufällig gesehen, gekauft, das sieht so großartig aus, da müssen wir über Rechte nicht reden. So einfach geht es manchmal.
Also war es schon eine Geschichte für sich, bis dieses Buch erscheinen konnte.
Ja.
1992 ist es dann erschienen im Aufbau Verlag. Rotzfrech und intelligent, das sind vielleicht so zwei erste Stichworte. Wir können uns genauer angucken, was das heißt. Man kann sagen, der Malik Verlag war ein Verlag, dessen Hauptwirkungszeit ja die Weimarer Republik gewesen ist. Ein Verlag, mit dem ganz eng die Namen Wieland Herzfelde, John Hartfield und George Gross verbunden sind. Ein Verlag, dessen Bücher heute ja vor allem bei Sammlern begehrt sind. Warum das so ist? Das finden wir vielleicht auch noch raus im Laufe des Gesprächs. Aber zunächst zum Entstehungskontext dieses Verlages. Der Ursprung dieses Verlags lag ja in der Zeit des Ersten Weltkriegs und begann mit der Zeitschrift Neue Jugend. Was ist das denn für eine Zeitschrift gewesen?
Das war eine völlig belanglose Zeitschrift, die ein Heinz Barger, der mit Wieland Herzfelde dann einen Vertrag hatte und zum Schluss ein ziemliches Backpfeifenverhältnis, also er hat auch mal eine Tracht Prügel bezogen, weil er sich dann entgegen aller Absprachen in Wielands Verlagskonzept eingemischt hat. Du durftest während des Krieges keinen neuen Verlag, keine neue Zeitschrift gründen, also musste man, wenn man was machen wollte, und das wollte Wieland aus dem Kriegserlebnis heraus, er hatte ja an der Front mitgekriegt, was da los ist, und weil er 1915 den Zeichner George Gross kennengelernt hatte, dessen Kritzeleien kein Mensch haben wollte. Da war Wieland noch nicht mal volljährig und so mit sicherem Gespür dieses Talent entdeckt und sich gesagt, allein für den müsste ich einen Verlag machen. Und da ist schon in den Anfangstagen also hohes künstlerisches Gespür und politisches Anliegen, was bei Herzfelde nie zu trennen ist in seiner gesamten Verlegertätigkeit. Ja, aber wie, wenn man keine Zeitschrift gründen kann, eine gründen? Also hat man sich dieses halbtote Projekt an Land gezogen, hat gegenüber der deutschen Zensur, die im Ersten Weltkrieg nicht intelligenter war, als Zensur normalerweise ist, behauptet, man wolle den Roman von Else Lasker Schüler, der Malik, zu Ende drucken. Und Malik ist ein türkischer Fürst und die Türkei ist ja Kriegsverbündeter, also bitteschön. Das leuchtete der Zensur ein, sie erteilten die Lizenz und diese Neue Jugend hat alles gedruckt, nur keine Fortsetzung des Malik natürlich.
Also eine Literaturzeitschrift ist es gewesen, wo quasi der Titel übernommen wurde und es erschienen dort Lyrik und Prosa, oft expressionistische Texte, Texte, die sich im Laufe der Zeit ja immer schärfer dann gegen den Ersten Weltkrieg gerichtet haben. Das war ja auch das politische Anliegen, von dem du gesprochen hast. Wie ist denn dann sozusagen aus der Zeitschrift heraus wiederum der Malik Verlag dann entstanden?
Das ging im Prinzip relativ schnell und Hand in Hand. 1916 erschienen die ersten Ausgaben der Neuen Jugend, die Monatsausgabe, die noch relativ brav war. Ein Jahr später sah es schon etwas anders aus. Da kamen die Wochenausgaben, großformatig, collagehaft, sehr expressionistisch, sehr dadaistisch, sehr bunt. Und da erschienen im Prinzip auch die ersten Bücher, nämlich die erste George Gross-Mappe, zwar nur mit, ich glaube, 125 Exemplaren, kann heute kein Mensch mehr bezahlen. Und Wielands Herzfeldes erster Lyrikband, Sulamit, mit einer Einbandzeichnung von Gross, kann heute auch keiner bezahlen. Und ab 1920 ging es dann eigentlich richtig los mit den ersten Buchreihen, nämlich der kleinen revolutionären Bibliothek. Und ja, ab 21 gab es dann ein richtiges, großes literarisches Programm, unter anderem mit der Roten Romanserie und Sammlung revolutionärer Bühnenwerke. Das ging so relativ unauffällig Hand in Hand.
Vielleicht können wir da genau diese frühe Zeit des Malik Verlages noch so ein bisschen beschreiben. Zeitschriften sind ja auch was, die da immer wieder eine Rolle spielen, gerade in der Anfangszeit. Und das sind so Titel Dada 3, das verrät eben die Nähe zu dem frühen Dadaismus in der Weimarer Republik. Jedermann sein eigener Fußball ist auch ein sehr amüsanter Titel. Oder Der Knüppel, eine Satirezeitschrift.
Wie würdest du? Nicht im Malik.
Aber sozusagen in dem Zusammenhang mit Wieland Herzfelde.
Ja. Und natürlich auch mit den ganzen Protagonisten, die bei Malik auch eine Rolle spielten. Man darf nicht vergessen, dass der Dadaismus entstanden im Cabaret Voltaire in Zürich nach Berlin rübergeschwappt ist, dort eine politische Dimension annahm und natürlich Herzfelde, Hartfield, Gross, Piscator, die Herren waren gut untereinander vernetzt, würde man heute sagen. Sie brachten den politischen Dada auf die Bühne, also politischen Unsinn eigentlich. Sie machten eine erste Dada-Messe, die natürlich sofort vor den Staatsanwalt kam. Man hängt nicht unbedingt ein Schwein in Reichswehruniform an die Decke. Tucholsky als Prozessbegleiter fand das eigentlich alles ein bisschen merkwürdig und nicht so sehr toll, was da ausgestellt war. Aber er schrieb, einer schmeißt den ganzen Laden und das ist George Grosz. Da war schon der Zweite, der sein Talent entdeckt hatte.
Man kann ja vielleicht sagen, vor allen Dingen Wieland Herzfelde ist die treibende Kraft hinter dem Malik Verlag. Und du hattest das jetzt schon erwähnt, er hat von Anfang an ein politisches Verständnis, wenn es um diese verlegerische Tätigkeit geht. Und es gibt auch die Nähe oder die Verbindung mit der kommunistischen Bewegung. Und es gab ja durchaus eine gewisse Beziehung zur Weimarer KPD, wenn auch das keine Abhängigkeit gewesen ist. Wie würdest du denn dieses Verhältnis zwischen Malik und KPD beschreiben?
Ja, Wieland Herzfelde, George Grosz und John Hartfield sollen 1918 am Silvestertag der KPD beigetreten sein und das Parteibuch aus den Händen von Rosa Luxemburg empfangen haben. Bei Hartfield und Herzfelde ist das, denke ich, nachweisbar. Bei Grosz nicht ganz so. Da weiß man auch nie, wann und ob er ausgetreten ist. Also, die Herrschaften waren schon relativ stramme Genossen. Der Malik Verlag hat im Sinne der KPD-Politik agiert, hat ihr aber nie gehört, aus zweierlei Gründen, weil Herzfelde nicht wollte, wenn mal wieder in der Weimarer Republik die KPD verboten wurde, hätte es den Malik Verlag betroffen und der Malik Verlag mit seinen unendlich vielen Prozessen, die seine Publikationen angerichtet haben, sollten auch nie der KPD irgendwie in die Schuhe geschoben werden können. Und andererseits war natürlich Herzfelde, so treu er seiner kommunistischen Partei ergeben war, aber auch einer, der ja mit seinem literarischen und künstlerischen Sachverstand sich ungern von irgendwelchen Betonköppen ins Programm reden lässt. Und das kann man beweisen. Im Jahr 1926 hat er ein Tagebuch geschrieben, Tagebuch eines Laien. Es ist nur ein einziger Eintrag eines Tages, den er unter Zuhilfenahme von geistigen Getränken geschrieben haben muss, wie man der Handschrift entnehmen kann. Und da ledert er sowas von ab gegen die Dummheit und Betonköpfigkeit der Genossen und dass das so alles nie was werden kann und er eigentlich nicht so richtig weiß, wie er sich da wiederfindet. Aber dann ist natürlich, man ist KPD-Mitglied, die KPD ist die einzig fortschrittliche Partei in Deutschland, also kann man jetzt auch nicht gegen die Satzung verstoßen, nur weil ja Herrschaften Thälmann und auf einen stalinistischen Kurs einschwenken und eigentlich das echte Ziel einer kommunistischen Partei völlig aus dem Auge verloren haben. Dieses Tagebuch habe ich in der Akademie der Künste noch zu DDR-Zeiten gefunden, wollte es gerne veröffentlichen, kriegte einen harschen Brief, dass sich die Akademie eine eigene Publikation vorbehält. Damit war die Sache erledigt. Und nach der Wende habe ich das Exemplar angefordert und habe es mit Jürgen Seuss in dessen kleinen Brennglas-Verlag und in Zusammenarbeit mit Herzfeldes Sohn George Weiland rausgegeben und auch, ja, weil es so eine wunderschöne Handschrift ist, faksimiliert.
Die Dummheit der Kommunisten ist kein Argument gegen den Kommunismus, hat Ronald M. Tschernikow gesagt. Vielleicht hat es Wieland Herzfelde ähnlich gesehen.
Ja, und ich denke auch, dass er, ja, so treu er der Parteipolitik gefolgt ist, aber diesen ganzen Sozialfaschismus, Unfug und ja, die SPD ist unser Erzfeind und die Nazis sind nur irgendwelche kleinen Rumplerer. Das hat er alles so nicht gesehen, was sich unter anderem auch daran beweisen lässt, dass er ja als gut vernetzter Mann natürlich auch mit sehr viel bürgerlichen Autoren und bürgerlichen Verlegern gut befreundet war und immer die These vertreten hat, jeder linksgerichtete Autor, der in einem bürgerlichen Verlag erscheint, soll bitteschön auch da bleiben. Die haben im Allgemeinen den besseren Vertrieb und dann dringt das, was wir zu sagen haben, zu einem größeren Publikum vor.
Wir kommen schon so ein bisschen auch in die Nähe dessen, was Herzfelde so für Strategien, für verlegerische Strategien auch verfolgt hat. Er hat ja im Laufe der Zeit immer wieder auch Texte darüber geschrieben, was es heißt, politische Kunst zu machen, was bedeutet es auch, einen politischen Verlag zu machen. Es gab verschiedene Debatten, die auch im Zusammenhang des Malik-Verlags geführt worden sind, zum Beispiel die sogenannte Kunstlump-Debatte. Aber Herzfelde hat ja explizit auch Reflexionen über das Verlagswesen selber angestellt. Wie würdest du denn dieses Selbstverständnis von Wieland Herzfelde als Verleger beschreiben?
Ja, zuerst mal vielleicht generell zu den Debatten. Das habe ich völlig unterschätzt, als ich naiv mit dem Büchlein anfing, dass ich auf einmal sämtliche Kultur- und kulturpolitischen Debatten bis hin zur Expressionismusdebatte an der Backe hatte, weil alles hatte irgendwie mit Malik zu tun, bis hin zu Georg Lukács, der in den frühen 20er Jahren auch ein Malik-Autor war. Ja, als guter Kommunist, der natürlich dem Proletariat Bildung verschaffen wollte, hat sich Herzfelde sehr dafür eingesetzt, sehr ordentlich gemachte Bücher. Fürs Outfit hat sein Bruder gesorgt, der auch diese dialektischen Umschläge erfunden hat, aus einem Zufall heraus im Übrigen, wo vorn und hinten zwei Bilder sind, die ja miteinander korrespondieren oder gegeneinander stehen. Ausgangspunkt war, dass sich Buchhändler beschwert hatten, dass die weiße Rückseite des Schutzumschlags so schnell dreckig wird. Manchmal sind für große Erfindungen kleine Anlässe genug. Für Herzfelde war wichtig, dass Literatur sehr erschwinglich sein musste. Damit hat er mit Ernst Rowohlt in der Weltbühne einen erbitterten Disput geführt. Das deutsche Buch ist zu teuer. Und er hat ihm auf Heller und Pfennig vorgerechnet, wie Kalkulationen aussehen. Sowas konnte Wieland Herzfelde als Pumpgenie nämlich nicht unbedingt mit Geld umgehen, aber nachrechnen, was man nicht hat und was man haben müsste. Damit er aber auch seinen Verlag ein bisschen finanzieren kann, hat er natürlich auch Ausgaben fürs betuchte Publikum gemacht. Also Lederausgaben, sogar Korkausgaben, kennt man heute nicht mehr. Von manchem Buch sind bis zu 6 verschiedene Einbandvarianten gemacht worden, um ja Malik für jeden Geldbeutel und für jeden Anspruch irgendwie hinzukriegen.
Und diese teuren Liebhaberausgaben haben quasi die erschwinglicheren Bücher auch mitfinanziert, ne?
Ja, das ist die typische Querfinanzierung, die ja heute auch noch irgendwie versucht wird. Und natürlich war George Gross dann in den 20er Jahren mithilfe von Malik auch ein Superstar. Und ich habe einmal die Ecke Homo-Mappe in Ganzleder in der Hand gehabt. Da staunt man schon, was so das Medium-Buch alles kann.
Neben den sehr interessanten Buchgestaltungen, oft mit diesen Fotomontagen von John Hartfield, ist ja vielleicht das Interessante am Malik Verlag auch gewesen, dass er sich um Übersetzungen von Literatur bemüht hat, die nicht aus Deutschland kamen. Vielleicht da eben dieses Stichwort Weltliteratur. Und wichtig sind da ja vor allen Dingen zwei Länder, Amerika und Russland. Wichtig waren zum Beispiel die Übersetzungen von Upton Sinclair. Wichtig war auch die Publikation von verschiedenen russischen Schriftstellern, Gorki und Tolstoi, die berühmtesten, aber auch damals jüngere russische Literatur. Was war denn damit für eine verlegerische Linie verbunden? Also was war das für eine Motivation, eben auch diese russische und amerikanische Literatur rauszubringen?
Ich bin mir nicht sicher, dass das so länderspezifisch gedacht war. Herzfelde hat sich nach seinen Anfängen, also da hat er Gumbel, Oskar Maria Graf, Wittfogel und veröffentlicht. Aber ich denke, er wollte auch vermeiden, dass irgendwelche drittklassigen Parteischreiberlinge, ganz einfach nur, weil sie das richtige Parteibuch in der Hand hatten, bei Malik angetanzt kommen und er dann ablehnen muss. Und die beschweren sich dann, dass der Genosse Herzfelde ihre große Dichtung, war ja in der DDR dann auch gang und gäbe, ist ihm auch erspart geblieben in der DDR, weil man ihm keinen Verlag gegeben hat. Bei Upton Sinclair, denke ich, hat ihn Amerika nicht so sonderlich interessiert, sondern einfach ein sozialkritischer Autor, der sehr flott geschriebene, spannende, zeitgeistige Bücher verfasst hat, die ja auch bis heute aufgelegt werden. Und wenn Abten Sinclair politisch nicht ganz so scharf rangegangen ist, ich habe es nicht verglichen, aber ich weiß es aus Briefwechseln, hat Übersetzerin Herminia zur Mühlen so der Ideologie gern mal auch ein bisschen nachgeholfen. Und ja, noch ein paar Sätzchen dazu geschrieben, die dann richtig passten. Ja, dass Sowjetliteratur im Land der großen sozialistischen Oktoberrevolution natürlich für ihn, für Herzfelder, ein Thema war, ist ganz klar. Ihm ist eine Lenin-Ausgabe geplatzt, die er gern gemacht hätte. Man möchte heute sagen, Gott sei Dank. Aber er hat sich natürlich auch nicht diese Parteischreiber, die ihre großen Produktionsromane in hunderttausenden Auflagen in der Sowjetunion verbreitet haben, genommen, sondern er hat sich einen Majakowski genommen. Er hat sich einen sehr umstrittenen, zu dieser Zeit Ilja Ehrenburg, genommen, der auch bis heute aufgelegt wird. Er hat sich Gorki genommen, der ja auch mit Lenin nicht immer so das reinste Verhältnis hatte und der auch bis heute gedruckt wird. Und ja, Gorki ist natürlich auch das Beispiel, wie ein proletarischer, eigentlich Underdog zum großen Autor wird. Und nicht nur in kommunistischen Kreisen Reputation genießt. Also ein Stefan Zweig ist, glaube ich, unverdächtig, der kommunistischen Ideologie nahezustehen. Aber er hat Gorki bewundert und mit ihm Briefe gewechselt. Ja, er hat, Herzfelder hat sich immer die Sachen rausgesucht, die ja seiner Ästhetik entsprachen, seinem Literaturverständnis entsprachen und die auch politisch etwas zu sagen hatten. Ohne dass diese beiden Faktoren zusammenkamen, hatte man bei Malik keine Chance.
Immer wenn man über interessante Bewegungen und Bestrebungen in der Weimarer Republik spricht, muss man dann irgendwann auch über ein entscheidendes Jahr sprechen, das dann einen Einschnitt markiert und das mit einem Bruch verbunden ist. Und das ist das Jahr 1933, in dem die Macht an die Nazis übertragen wurde. Und das hieß ja auch für Herzfelde, Hartfield und Gross, dass sie im Zuge der Ereignisse, vor allen Dingen nach dem Reichstagsbrand, dann aus Deutschland fliehen mussten. Prag ist da ja zunächst eine Station der Flucht. Herzfelde und Gross gehen dann weiter nach Amerika. John Hartfield geht nach England. Wie ging es denn weiter mit dem Verlag? Also was für Möglichkeiten gab es im Exil, an die bisherige Tätigkeit anzuknüpfen?
Also vielleicht noch eins vorweg. Wenn man sich Malik-Bilanzen anguckt, beispielsweise die aus dem November 1932, darf man, nachdem die Malik AG geplatzt war, weil einer der Aktionäre, nämlich der Kunsthistoriker Eduard Fuchs, ein wenig Krach gemacht hat. Der wollte als Nachlassverwalter von Mehring dort eine Mehring-Werkausgabe machen und lederte in einem Vorwort gegen Ernst Thälmann, was Herzfelde natürlich nicht so stehen lassen konnte. Daraufhin zogen sich die Anteilseigner zurück. Und ja, Herzfelde wäre wahrscheinlich Anfang 1933, sagen wir mal, wieder pleite gewesen. Es war also nicht so, dass er irgendwelche Rücklagen mit ins Exil nehmen konnte. Im Gegenteil, die Nazis, die ja eine große Bücherverbrennung als Showveranstaltung gemacht haben, haben natürlich den Teufel getan, die Bücher zu verbrennen. Sie haben sie zu billigsten Preisen im Ausland verscherbelt, um es da dem deutschen Exilmarkt noch schwerer zu machen. Ja, Exil ist immer ein hartes Brot, ist es bis heute. Herzfelde ist es gelungen, in Prag eine hervorragende Literaturzeitschrift, gibt es auch als Reprint, wie es alle Malik-Zeitschriften im Übrigen als Reprint gibt. Man schaue sich bei ZVAB um. Hat er es geschafft, eine Literaturzeitschrift auf die Beine zu stellen, die Klaus Manns Sammlung kein Stück nachsteht, die Neuen Deutschen Blätter, was erst rausgekommen ist, nachdem mein Buch erschienen ist, dass Herzfelde auch mehrfach in Moskau war, um dem Genossen Bredel und Johannes Erbecher ein bisschen auf die Beine zu helfen mit der Exilzeitschrift Das Wort, weil, ja, es waren halt die Künstler, die so vom Verlagswesen und wie man so eine Zeitschrift macht, nicht recht viel wussten. Aber das ist, wie gesagt, erst später aufgetaucht, nachdem so ja, die Archive der Sowjetunion sich öffneten und dann auch Briefwechsel wieder zum Vorschein kamen. Er hat in dieser Exilzeit die erste Bert Brecht-Werkausgabe angefangen. Er hat aus rechtlichen Gründen, damit man ihn in Prag nicht an die Karre konnte, seinen Verlag in Großbritannien angemeldet. Das war alles ja eine Konstruktion, die nicht lange gut gehen konnte, weil auch das Absatzgebiet für deutsche Literatur wurde ja immer kleiner und auch die Sammlung, die trotz großer Sponsorship von Annemarie Schwarzenbach auch nicht ewig überlebt hat, musste Herzfelde dann in die USA weiterfliehen. Dort hat hauptsächlich Sohnemann George Weiland die Familie über Wasser gehalten, nämlich als professioneller Eiskunstläufer, der in Revuen aufgetreten ist, während Wieland Herzfelde seinen kleinen Briefmarkenshop in New York betrieb. Aber er hat es immerhin wieder geschafft, in Amerika den einzigen deutschen Exilverlag, nämlich Aurora, auf die Beine zu stellen, mit nur einer kleinen Anzahl an Büchern, aber immerhin Ulrich Becher dabei, Bloch dabei, Anna Segers dabei, Use dabei, Oskar Maria Graf dabei. Bücher, die der Aufbauverlag in der DDR dann ja im Prinzip in Kommission und nicht ganz so hübsch im Outfit übernommen hat, gern auch gedruckt hat, bevor überhaupt mal ein Vertrag gemacht wurde. Ja, und Wieland hatte dann mal wieder die Schulden geerbt und konnte lange Zeit nicht aus den USA weg, weil er hatte halt wegen des Verlags noch Verbindlichkeiten. Und als er dann in die DDR zurückkam, war man eigentlich ganz froh, dass die Verlagsposten alle schon besetzt waren, weil ja, ein Wieland Herzfelde als Verleger in der DDR, das wäre sicherlich nicht gut gegangen. Man denke nur an den Bitterfelder Weg, also das Wieland einen Otto Gotsche oder so etwas veröffentlicht hätte, unvorstellbar. Also wurde er als Professor neben Heinz Mayer und Ernst Bloch in Leipzig geparkt. 1951 wurde er aus der Partei ausgeschlossen, weil ja sein Bruder sich mal von einem Bruder von Noel Field hatte die Zähne klempnern lassen und ja, weil er Westemigrant war. Das traut er sich erst 1956 aus London, wo er bei einem Pen-Kongress ist, seinem Sohn, der damals in Kanada war, zu schreiben. Ich darf es mal kurz vorlesen. Ich habe dir nicht geschrieben, dass ich 1951 praktisch, als wir beisammen waren, offiziell kurz darauf ausgeschlossen worden bin. Ebenso Trude. Ich verschwieg es, weil du es vielleicht ernster genommen hättest als wir. Wir haben wiederholt protestiert, zwar ohne Erfolg, es blieben aber auch jegliche üblen Folgen aus. Offenbar war einer Anordnung gefolgt worden, an die man selber nicht glaubte, an meiner Arbeit und so weiter, änderte sich nichts, allerdings auch nichts im positiven Sinne. Nun sind auch diese drückenden 5 Jahre dabei. Hartfield hat es ein bisschen derber getroffen. Zur ersten DDR-Kunstausstellung musste er erleben, dass einige Montagen von ihm wieder von der Wand genommen wurden. Er wurde auch aus der Partei ausgeschlossen. Also mit dem Stalinismus ging es in der DDR relativ zackig los, auch wenn man es mit den verdientesten Genossen zu tun hatte.
Gab es denn in der DDR trotzdem irgendwann noch eine Art von Würdigung, Rehabilitierung?
Da ja nie jemand erfahren hat, dass Herzfelde und Hartfield so offiziell in Faschist waren, brauchte man nichts zu rehabilitieren. Man hat sehr viel oder alle Zeitschriften reprintet. Man war so anständig, das auf holzfreiem Papier zu tun. Also alles andere hätte ihnen der Verleger wahrscheinlich auch um die Ohren gehauen. Ja, nicht alle Malik-Autoren waren natürlich gern gesehen in DDR-Programmen. Also ein Plivier, der sich in den Westen abgemacht hatte, natürlich nicht. Ja, man hat ihn eigentlich, wie der alte Spruch heißt, zum Denkmal degradiert. Man wusste immer, dass Herzfelde natürlich der kommunistischen Idee lebenslang verbunden sein würde und offiziell gegen eine sozialistische Regierung nie irgendwie öffentlich eintreten würde. Und man hat ihn dann zum Ehrenbürger von Berlin gemacht. Man hat ihn mit John Heartfield dann Bücher entwerfen lassen, eine Brecht-Werkausgabe und die Bibliothek fortschrittlich deutscher Schriftsteller. Man hat das Aurora-Signet, was eigentlich mal in Amerika für die Deutsche Tribüne entworfen wurde, DT, einfach ein bisschen rumgedreht und es prangt heute am Deutschen Theater als Signet, ist von Heartfield, weiß auch noch kaum jemand. Ja, aber eigentlich war Herzfelde in der DDR, seine runden Geburtstage wurden gefeiert, er war der große Malik-Verleger und der große Held. Aber als ich anfing mit meinen Recherchen, stellte ich relativ schnell fest, dass ich sehr viele Basisliteratur mir nur über Umwege aus dem Westen besorgen musste.
Mhm. Was bleibt denn heute vom Malik Verlag? Also das ist vielleicht so abschließende Frage. Warum lohnt es sich deines Erachtens heute noch über den Malik Verlag zu sprechen?
Ja, guck dir an, was an Literatur dort erschienen ist und was bis heute lesbar ist, was ja für Literatur ja im Prinzip immer die Nagelprobe ist. Was kann man nach 100 Jahren noch lesen? Ich habe es jetzt mit Abten Sinclair lange nicht versucht, aber ich weiß oder habe nicht den schlechtesten Eindruck von seinen Büchern. Und ja, ob er nun die Situation im Chicagoer Schlachthaus, fällt mir gerade ein, weil es durch Corona aktuell ja auch mal wieder hochkommt, wie da Zustände sind, oder wie politische Gefangene wie Sacco und Vanzetti eingelocht und zum Schluss umgebracht werden. Ja, das spielt sich heute alles irgendwie in anderen Ländern ab, aber es ist ja irgendwie aktuell geblieben. Man liest Majakowski, man liest Ilja Ehrenburg, man liest Gorki, man liest Anna Segers und man feiert nach wie vor George Gross, was unbestritten eine der größten verlegerischen Leistungen war, dass Herzfelde mit dem ersten Blick gesehen hat, was das für ein Jahrhundertkünstler ist. Und er hat ja unzählige Mappen und Bücher mit George Gross gemacht. Ja, und man hat immer wieder so ein wenig rumgenölt, dass Herzfelde immer so hübsche Legenden erzählt und ja, dass die Wahrheit natürlich sicherlich auch ganz anders aussieht. Man kann natürlich die Geschichte knochentrocken und anhand von Zahlen mit dem Malik Verlag erzählen. Man kann natürlich aber auch einfach akzeptieren, dieser Verlag, über 100 Jahre alt, ist eine Legende. Und diese Legenden wurden von einem Verleger, der sich auch als Dichter und Schriftsteller gesehen hat, in die Welt gesetzt, um diesem Verlag auch diese Aura zu verschaffen. Und deswegen, wenn man mir vorwerfen würde, dass ich diesen ganzen Legenden aufgesessen bin und sie nacherzählt habe, ja, genau diese Legenden haben den Verlag bis heute am Leben erhalten, machen ihn bis heute interessant. Und man sieht diese Typen vor sich, die da mitten im Krieg und in die Weimarer Republik hinein immer gegen allen Strich irgendwas Vernünftiges und Intelligentes anrichten. Ja, und das ist eine eigene Faszination.